das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Thorsten Schröder.
Hallo und willkommen in dieser neuen Woche. Schön, dass Sie bei uns sind.
Schönen guten Abend.
Macht es einen Unterschied, ob das, was wir tun, illegal ist oder nicht? Durchaus, würde man doch meinen. Ein Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten 12 Wochen ist eine Rechtswidrigkeit. So ist es in Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches festgehalten. Noch immer, nach all den Jahrzehnten, all den Debatten, allen Liberalisierungen in anderen Ländern, zuletzt Frankreich, aber auch Spanien oder Irland zum Trotz. Heute nun hat eine Kommission der deutschen Bundesregierung ebenfalls empfohlen, frühe Schwangerschaftsabbrüche zu legalisieren. Doch ob die Ampel dieser Empfehlung folgt? Claudia Kornmeier.
Wir sammeln Unterschriften für die Abschaffung des Abtreibungsparagrafs 218.
Seit Jahrzehnten kämpfen Frauen für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts. Einen Dämpfer verpasste ihnen gleich zweimal das Bundesverfassungsgericht. Zuletzt 1993. Die heutige Regelung basiert auf diesem Grundsatzurteil. Ein Schwangerschaftsabbruch wird danach nicht bestraft, wenn er innerhalb der ersten 12 Wochen und nach einer Beratung vorgenommen wird. Aber auch dann bleibt die Abtreibung rechtswidrig. Für betroffene Frauen belastend.
Weil ich mich ja unterwegs schon an der einen oder anderen Stelle gefühlt habe wie eine Verbrecherin. Also mein Umfeld hat mir gerade in der medizinischen, also als es um die medizinische Versorgung ging, gespiegelt, was du hier tust, ist nicht richtig, ist verboten und es muss heimlich passieren.
Expertinnen haben im Auftrag der Regierung das Abtreibungsrecht überprüft. Sie empfehlen, Abbrüche in den ersten Wochen sollten rechtmäßig sein.
Das ist auch nicht einfach eine Formalie, sondern Sie können sich vorstellen, dass es für die betroffenen Frauen, die in der Situation sind, dass sie sich überlegen, ob sie einen Schwangerschaftsabbruch verlangen, einen großen Unterschied macht, ob das, was sie tun, Unrecht ist oder Recht. Außerdem hat es Auswirkungen auf die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung.
Ihren 600-Seiten-Bericht haben Sie nun übergeben. Was daraus folgt, noch unklar.
Es wäre ja schon seltsam, Wenn ein solches Werk übergeben wird, innerhalb weniger Stunde oder gar weniger Tage, man dann schon genau wüsste, welche Folgen daraus zu ziehen sind.
Dem Gesundheitsminister scheint ein anderes Tempo für eine Gesetzesänderung vorzuschweben.
Der ganze Vorgang wird beschleunigt stattfinden. Das heißt, das, was wir heute bekommen haben, werden wir sehr schnell weiterleiten.
Eine Sorge, die die Minister dabei umtreibt.
Debatten, die die Gesellschaft in Flammen setzen oder gar spalten. Wir haben gesehen, dass diese Fragen geeignet sind, eine Gesellschaft so zu spalten, dass das Ergebnis einer solchen Debatte auch nicht unbedingt gesellschaftlicher Fortschritt ist.
Doch die politischen Reaktionen lassen verhärtete Fronten vermuten. Die Linken wollen mehr.
Schwangerschaftsabbruch, das gehört nicht ins Strafgesetzbuch. Ganz im Gegenteil, wir müssen einen Rechtsanspruch auf Schwangerschaftsabbruch in der Verfassung und rechtlich verankern.
Die Union will dagegen, dass alles bleibt, wie es ist.
Wir sind als CDU-CSU-Bundestagsfraktion geschlossen dagegen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass sich dieser gesellschaftliche Frieden und auch dieser Rechtsfrieden, den wir seit 30 Jahren haben, wirklich bewährt hat in unserem Land.
Die Union macht deutlich, im Zweifel bringt sie den Streit ums Abtreibungsrecht ein drittes Mal vors Bundesverfassungsgericht.
Sollte die Bundesregierung Abbrüche in der frühen Schwangerschaft legalisieren? Dazu ein Pro und Contra von Julia Ruß vom Bayerischen Rundfunk und Juli Kurz vom Norddeutschen Rundfunk.
Ich halte die Empfehlung der Kommission, Schwangerschaftsabbrüche in der Frühphase zu legalisieren, für richtig. Und es wird Zeit. Viel zu lange wurden Frauen kriminalisiert. Der Schwangerschaftsabbruch steht noch immer im Strafgesetzbuch, kurz hinter Mord und Totschlag. Im 21. Jahrhundert. Immer noch werden ungewollt Schwangere stigmatisiert. Viele machen die Abbrüche heimlich. Und es gibt immer weniger Ärzte, die sie durchführen. Auch aus Angst vor Anfeindungen. Es ist eine unwürdige Situation für eine aufgeklärte Gesellschaft. Eine Entkriminalisierung könnte die Tabuisierung brechen. Es geht nicht darum, die Bedeutung des Eingriffs runterzuspielen. Er bleibt für Frauen in ohnehin belastender Zeit eine sehr schwierige Entscheidung. Es geht darum, dass man sich informieren kann, dass Ärzte offen sprechen können. Zu mehr Abtreibungen dürfte eine Legalisierung auch nicht führen. Das zeigen die Erfahrungen anderer Länder. Es wird Zeit, dass Frauen das Recht haben auf eine selbstbestimmte Entscheidung.
Ich sehe das anders. Die Bundesregierung sollte die Finger vom Abtreibungsparagrafen lassen. So wie die Regelung jetzt ist, ist sie völlig okay. Sie ist ein Kompromiss, der vor Jahren mühsam gefunden wurde. Das Signal sollte auch in Zukunft sein. Ein Schwangerschaftsabbruch ist nichts Alltägliches, sondern eine Ausnahme. Keine Frau treibt leichtfertig ab, kommt von den Legalisierungsbefürwortern immer als Parole. Aber die Gründe für eine Abtreibung sind dann doch manchmal überraschend banal. Weil das Geld fehlt, weil die Wohnung zu klein ist oder ups, halt einfach nicht aufgepasst. Dass der Paragraph 218 weg soll, hat heute auch eine Kommission gesagt, welche die Ampelregierung einberufen hat. Was nicht gerade überraschend ist, so richtig meinungsplural besetzt war diese Kommission nämlich nicht. Aber den 218er wirklich abzuschaffen wird schwierig. Es wird nämlich eng bis zur Bundestagswahl 2025. Und so wie die aktuelle Stimmungslage aussieht, dürfte die Regierung danach nicht mehr Ampel heißen. Was auch heißt, ein Konflikt, der längst befriedet ist, wird unter einer neuen Regierung hoffentlich nicht neu aufgerissen.
Nur nicht weiter eskalieren. Das Bitten und Mahnen der internationalen Partner Israels um Besonnenheit ist unmissverständlich. Denn so groß die Solidarität mit Israel ist, nach dem Angriff Irans in der Nacht auf Sonntag, so groß ist die Sorge, dass der Nahostkonflikt sich nun rasant weiter verschärfen und ausbreiten könnte. Wie reagiert also Israel? Am Nachmittag ist das israelische Kriegskabinett, wie gestern bereits, erneut zusammengekommen. Und es hängt viel an dem, was dort besprochen und beschlossen wird. Hanna Resch.
Heute in Tel Aviv. Alltag. Aber über allem schwebt eine gewisse Anspannung. Die Frage, wie Israel auf den iranischen Angriff reagieren wird. Die Nation ist darüber gespalten. Für die einen, wie Yitzhak Klein, ist das überhaupt keine Frage. Ich sehe keine demokratische, souveräne Nation, die nichts machen würde, wenn sie so heftig angegriffen würde. Und wir sind sicher, dass Israel zurückschlagen und gewinnen wird. Und dann gibt es die anderen Stimmen, wie die von Tali Miller. Ich glaube, eine Reaktion wird zu einer Gegenreaktion führen, was zu einem Kreislauf der Gewalt führt. Und es wird nicht enden. Vor 2 Wochen gab es diesen Anschlag in Syrien auf ein iranisches Botschaftsgelände, der Israel zugeschrieben wird. Irans Reaktion kam dann Samstagnacht. Das erste Mal in der Geschichte greift der Iran Israel direkt vom eigenen Territorium aus an. Laut israelischem Militär konnten 99% der über 300 Flugkörper abgefangen werden, auch mit Hilfe von Verbündeten wie den USA. Für das Regime in Teheran ist mit dem Angriff vorgestern die Vergeltung abgeschlossen. Sie drohen allerdings mit einem noch größeren Angriff, sollte Israel nun militärisch reagieren. Genau das wurde auch heute wieder im israelischen Kriegskabinett diskutiert. Offiziell gibt es noch keine Entscheidung. Doch israelischen Medienberichten zufolge ist sich das Kabinett einig, dass es zu einem Gegenschlag kommen muss. Stabschef Halevi äußerte sich heute Abend auch in dieser Richtung. Der Abschuss von so vielen Raketen auf israelisches Territorium wird mit einer Reaktion beantwortet werden. Viele in der internationalen Gemeinschaft bitten Israel allerdings um Zurückhaltung. Die Menschen in der Region sind mit der realen Gefahr eines verheerenden, umfassenden Konflikts konfrontiert. Jetzt ist es an der Zeit, die Lage zu entschärfen, zu deeskalieren. Jetzt heißt es weiter, abwarten.
Der Angriff Irans auf Israel ist beispiellos. Wohin wird er führen? Das ist mit Blick auf den Iran unter den Mullahs kaum absehbar, die schon lange versuchen, ihren Einfluss auszubauen, buchstäblich plakativ und mit Hilfe der Hamas im Gazastreifen, der Hisbollah im Libanon, der Houthis im Jemen. Viele, darunter die deutsche Außenministerin Baerbock, rufen jetzt nach einer weiteren Verschärfung der Sanktionen, auch um zu verhindern, dass die Islamische Republik zu einer Atommacht wird. Und nicht wenige bezeichnen den Umgang der deutschen Politik mit dem Iran in den vergangenen Jahren als naiv. Stefan Stuchlik.
Ein Glanzstück der Diplomatie hat man es 2015 genannt. Heute meinen einige, es sei ein Sündenfall, auch des damaligen deutschen Außenministers Steinmeier. Hat man sich beim Atomabkommen von ihm hier, dem iranischen Außenminister Zarif, täuschen lassen? Das Ziel, hohe Urananreicherungen, damit den Bau einer iranischen Atombombe zu verhindern, habe man damals vorübergehend erreicht, sagen Experten. Das Problem sei, dass man sich damit zufrieden gegeben habe.
Die Europäer haben nämlich damals so getan, als ob mit dem Atomabkommen alles erreicht sei, was erreicht werden musste. Man konnte dann allerdings beobachten, dass die Iraner nicht nur ihr Raketenprogramm enorm ausgeweitet und intensiviert haben. Die Iraner haben auch 2015 ihre Expansion in der Region erst so richtig begonnen.
Das gesamte Aufrüstungsprogramm Teherans habe der Westen ebenso ignoriert wie Irans Einmischung in lokale Konflikte. Alle deutschen Regierungen hätten das unterschätzt, auch die unter Führung der CDU, sagt Norbert Röttgen.
Sie haben die Destabilisierungspolitik des Iran in der Region eigentlich keine Beachtung geschenkt und haben Iran doch tun lassen, was sie wollten. Das ist ein schwerer Fehler der deutschen europäischen Iran-Politik gewesen, bis zum heutigen Tag.
Bei den Aufständen im Iran 2022 nach dem Tod von Mahsa Amini ist die Ampelregierung im Amt. Es gibt Forderungen, Teheran gegenüber härter durchzugreifen. Man habe das nicht getan, um nicht die iranische Bevölkerung zu treffen und damit ein Zeichen setzen wollen, sagen die Grünen heute.
Dass wir an der Seite der iranischen Bürgerinnen und Bürger stehen, vor allen Dingen die Bürgerinnen, die sich sehr lautstark und sehr wortstark und sehr, sehr symbolhaft sozusagen gekämpft haben für ihre Rechte und für ihre Freiheiten. Und ich glaube, das ist schon richtig gewesen, diesen Zweiklang anzuschlagen. Die Frage, die sich jetzt uns allen stellen muss, unbedingt, und die liegt auf der Hand aus meiner Sicht, ist, können wir so noch weitermachen?
Der massive Angriff des Iran auf Israel am Samstag sei ein Einschnitt. Wenn es aber ein Umdenken für die deutsche Politik geben soll, was muss getan werden? Die Union plädiert für Härte.
Wir müssen endlich vollständig die Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Iran ausnutzen. Es darf nicht dabei bleiben, dass Deutschland in Europa der größte Handelspartner des Iran ist. Die islamischen Revolutionsgarden müssen auf die Terrorliste.
Die Eliteeinheit der Mullahs zu sanktionieren, ist nicht nur rechtlich eine komplizierte Angelegenheit. Aber man müsse über Sanktionen hinausdenken, um den Iran wirklich einzudämmen, sagt der Nahostexperte.
Für eine Eindämmungsstrategie ist es aber zunächst einmal nötig, dass die Verbündeten einig sind, dass also die Amerikaner, die Europäer zusammenarbeiten, die Israelis an Bord sind und vor allem, dass wichtige Regionalstaaten wie etwa Saudi-Arabien mitmachen.
Auch Grüne und SPD wollen nun solch einen langfristigen Nahostplan. Dem Auswärtigen Amt und der Ministerin steht, so scheint es, sehr viel Arbeit ins Haus.
Und auch die China-Reise von Kanzler Scholz läuft nach dem Angriff Irans auf Israel anders als geplant. Scholz ist als Krisendiplomat auf mehreren Kanälen gefragt. Beim Thema Nahost, in Telefonaten und Schalten und als chinesischer Staatsgast gleichzeitig. Als wäre Letzteres nicht schon Balanceakt genug. Bevor der Kanzler morgen mit Präsident Xi Jinping auch heikle politische Fragen besprechen wird, ging es heute überwiegend um wirtschaftliche. Einerseits ist China Deutschlands wichtigster Handelspartner, andererseits leiden deutsche Unternehmen unter Chinas Dominanz, auch in der Solarwirtschaft. Tamara Antoni.
Das sogenannte Solar Valley in Sachsen-Anhalt. Hier kämpfen die Firmen ums Überleben, denn mit den Solar-Billigmodulen aus China können sie nicht konkurrieren. Den Firmen drohen Verluste, den Arbeitern Entlassung.
Wir installieren zwar Solarmodule in Deutschland wie die Weltmeister, aber bei der Produktion von Solarmodule spielt Deutschland eigentlich nur in der Regionalliga. Hier ernten die Früchte der Solarindustrie, die werden in China, in Asien geerntet.
80-90% der in Deutschland verbauten Solarmodule kommen aus China, etwa von hier, von JA Solar, einem der größten Solarhersteller Chinas. Henning Schulze ist der Vizechef der Firma. Skalierung, also Massenproduktion, habe das Unternehmen groß gemacht.
Ich denke, dass die Stärke der chinesischen Solarindustrie ganz einfach ist, dass sie das Produkt verstanden hat und dass sie durch die Größe des Landes, durch die Skalierung nicht nur der reinen Modulhersteller, sondern auch der Komponentenhersteller, ganz einfach unschlagbare Kostenvorteile hat.
Denn China selbst hat einen großen Markt. Im vergangenen Jahr installierte die Volksrepublik mehr Solarpaneele als die gesamte restliche Welt zusammen. Aber es ist nicht nur die Massenproduktion. Chinas Regierung fördert zukunftsweisende Industrien. Zunächst Solar, dann auch Lithiumbatterien und Elektroautos. Die EU vermutet unzulässige Subventionen, hat Untersuchungen eingeleitet. Bundeskanzler Scholz äußert sich auf seiner Reise in China zurückhaltend. Strafzölle, Protektionismus. Scholz wirbt lieber für offene Märkte für den Export, von denen schließlich auch Deutschland profitiert.
Ich bin der Regierungschef eines der erfolgreichsten Exportländer der Welt. Das ist die Grundlage unserer Volkswirtschaft, dass wir global wettbewerbsfähig sind. Deshalb ist erstmal der Maßstab, aus dem wir an globalen Wettbewerb herangehen, dass wir selber so wettbewerbsfähig sein wollen und müssen, dass wir diesen Wettbewerb überall bestehen können.
Fair müsse der Wettbewerb sein. Das sei ein Thema, das Scholz morgen bei Chinas Staatsführung ansprechen will. Denn europäische Wirtschaftsvertreter sind besorgt. Wenn China seine Exporte weiter steigert, wird jemand in Europa den Kürzeren ziehen. Dann ist es nicht mehr Win-Win, es wird Verlierer geben. China setzt wegen seiner stockenden Wirtschaft auf Export. Doch Freunde macht es sich damit nicht.
Erleichterungen für den Ausbau von Solarkraft in Deutschland sieht auch das Klimaschutzgesetz vor, auf das sich die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP heute geeinigt haben. Die Einigung kommt einigermaßen überraschend. Vergangene Woche hatte Bundesminister Wissing noch mit Fahrverboten an Wochenenden gedroht. Sollte sein Bereich, der Verkehr, ein Sofortprogramm zur Einsparung von CO2 vorlegen müssen. Sein Wunsch wurde erfüllt. Die verbindlichen Sektorziele gestrichen. Daniel Pokraka in Berlin. Ist Verkehrsminister Wissing jetzt der strahlende Sieger?
Naja, also es kann sein, dass er ein bisschen einen Impuls gegeben hat am Freitag. Vielleicht hat er auch einfach nur gewusst, dass die Verhandler von SPD, FDP und Grünen auf der Zielgerade sind. Wollte vielleicht nochmal einen Punkt setzen, einen politischen Punkt machen. Denn niemand wollte ernsthaft Fahrverbote und es war eigentlich allen klar, dass das umgesetzt ist, was im Koalitionsvertrag steht, nämlich, dass diese relativ strikten Sektorziele aufgegeben werden. Was heißt das? Dass eben die Gesamtabbau von CO2, des CO2-Ausstoßes zählt und es nicht mehr ganz so wichtig ist, dass es jetzt in jedem Verkehr, also Industrie, Stromerzeugung oder eben Verkehr, auch gleichzeitig und rechtzeitig vorangeht. Das wollte Volker Wissing nochmal unterstreichen. Das hat jetzt geklappt und dass das eine schwere Geburt war, das war bei diesem Gesetz so, das ist bei der Ampel aber durchaus schon häufiger so gewesen. Und man kann an der Kommunikation der Ampelparteien heute auch gut erkennen, die betonen sehr unterschiedlich Aspekte dieser Einigung, dass das eine schwere Geschichte war und dass da die Ampelpartner von unterschiedlichen Punkten kommen.
Daniel, der Sektor Verkehr muss jetzt also weniger leisten. Was heißt das inhaltlich für den Klimaschutz?
Also langfristig eigentlich nichts, denn 2045 muss Deutschland klimaneutral werden über alle Sektoren hinweg. Es gibt Zwischenziele für 2030, für 2040. Die müssen erreicht werden. Es gibt eben jetzt nicht mehr so leicht das Blame Game. Also man kann jetzt nicht mehr so leicht sagen, Volker Wissing, tu was kurzfristig, denn der Verkehr spart zu wenig CO2 ein. Denn es gibt auch die Möglichkeit, dass anderswo, wie es im Moment eben möglich ist, bei der Industrie und in der Energiewirtschaft, bei der Stromerzeugung mehr CO2 eingespart wird, als das im Moment eigentlich kurzfristig sein müsste. Mittelfristig, das betonen SPD und Grüne heute, ist erreicht worden, dass man mehr Verbindlichkeit beim CO2-Abbau nach 2030, zwischen 2030 und 2040 hat. Aber da kommt es dann letztlich immer darauf an, werden sich auch künftige Regierungen daran gebunden fühlen, diese Ziele einzuhalten.
Danke, Daniel Pokraka, für diese Einordnung zur Einigung beim Klimaschutzgesetz. Dankeschön. Am 15. April 2023 war Schluss. Seitdem steigt aus diesem Kühlturm des Atomkraftwerks Isar 2 bei Landshut kein Dampf mehr. So auch bei den beiden anderen verbliebenen Standorten Neckar-Westheim 2 und Emsland. Der deutsche Atomausstieg war vollzogen. Dem voraus ging eine monatelange Diskussion zur Versorgungssicherheit. Würde es Engpässe geben? Wie viel Atomstrom aus dem Ausland würde es brauchen? Genau ein Jahr später versucht nun Markus Rehr, diese Fragen zu beantworten.
Mit diesem Knopf wurde das Kernkraftwerk Isar 2 in Bayern vor einem Jahr vom Netz genommen. Produktionsleiter Manuel Siebeneich zeigt Ihnen damals den Tagesthemen. Isar 2 war eines der drei letzten Atomkraftwerke, die in Deutschland noch Strom produziert hatten. Der Atomausstieg löste damals Sorgen aus, dass es Stromengpässe geben könnte etwa. Heute zeigt sich, diese Befürchtung war offenbar unbegründet.
Die Versorgung war durchgängig gewährleistet mit Strom. Wir haben ausreichend Kapazitäten, um den Strombedarf zu decken. Und in manchen Zeiten haben wir auch Strom importiert. Das ist das Ergebnis eines funktionierenden Energiebinnenmarktes in Europa.
Eine andere Sorge damals, Deutschland würde nach dem Aus für Atomstrom wieder mehr klimaschädlichen Kohlestrom nutzen.
Genau das Gegenteil ist eingetreten. Wir haben gerade im Sommer extrem niedrige Strompreise gehabt und dann waren die Kohlekraftwerke in Deutschland nicht konkurrenzfähig. Wir haben bei der Kohle Brennstoffkosten, wir haben CO2-Zertifikatskosten und damit war die Kohle einfach zu teuer. Und deshalb kam es dann im Sommer zu Importen von Strom von unseren Nachbarländern und dieser Strom war hauptsächlich dann auch regenerativ.
Und die Strompreise für Haushalte und Industrie? Sind die durch das Aus der letzten drei Atomkraftwerke gestiegen?
Der Anteil der Kernenergie war in den ersten drei Monaten 23, also kurz vor der Abschaltung, noch 4% der Stromerzeugung. Im Jahr 2022 waren es 6%. Ein Abschalten der Kernenergie hatte keine relevanten Auswirkungen auf den Strompreis.
Doch das sei kein Grund zum Aufatmen. Im Gegenteil, findet die Deutsche Industrie- und Handelskammer.
Das hat einfach den Hintergrund, dass wir uns ja in einer Wirtschaftskrise befinden und insofern die Stromnachfrage insbesondere in den energieintensiven Industrien, aber auch ganz allgemein deutlich zurückgegangen ist.
Die Strompreise zögen schon wieder an, beobachtet die Industrie- und Handelskammer. Sie fordert deshalb, die erneuerbaren Energien schnell weiter auszubauen. Zurück am Kernkraftwerk Isar 2. Manuel Siebeneich hat hier einen neuen Job. Er leitet nicht mehr die Produktion, sondern den Restbetrieb. Den Meiler und die Brennstäbe unter Kontrolle halten, bis das Atomkraftwerk komplett zurückgebaut ist.
Wer macht den Abwasch, wer bringt den Müll raus? Fragen, die in der einen oder anderen Wohngemeinschaft schon zu echten Konflikten geführt haben sollen. Es sind schließlich unausweichliche Fragen des ganz normalen Alltags. Die WG, die wir Ihnen jetzt zeigen, ist davor wahrscheinlich auch nicht gefeit und doch ist sie nicht alltäglich. Die Mitbewohnerinnen, allesamt Jugendliche, leben zusammen, weil genau das mit ihren eigenen Familien nicht mehr möglich war. Wie das Miteinander in einer solchen Gemeinschaft aussieht, hat sich Lucrezia Garte angesehen und war dafür mittendrin in Rheinhessen.
Mittagessen in der Wohngruppe. Es ist keine WG wie jede andere. 8 Mädchen zwischen 13 und 18 Jahren wohnen hier zusammen. Heute Mittag sind sie nur zu dritt.
Wer kocht bei euch?
Ich habe gestern alle zusammen. Betreuer, Kinder, alle. Die machen alle super mit.
Alle hier haben schon eine Menge durchgemacht. Einige von ihnen hat das Jugendamt aus ihren Familien geholt, weil die Eltern gewalttätig waren. Andere sind mit Zustimmung der Eltern hier, weil sie selbst gesagt haben, wir sind überfordert. Sophie lebt seit einem Jahr hier.
Ich muss sagen, ich bin eigentlich glücklich mit dem, wie es gerade so ist. Muss ich ehrlich sagen, ich bin zufrieden.
Am liebsten hängen Sophie und Mika zu zweit in Sophies Zimmer rum. Sie geben sich gegenseitig Halt. Ein stabiles Elternhaus kennen sie nicht. Weil ihre Mutter süchtig und psychisch krank ist, musste Sophie schon mit einem Jahr in eine Pflegefamilie. Als sie in die Pubertät kam, wurde es dort schwierig. Sophie musste von einer Wohngruppe in die nächste wechseln.
Und eigentlich ist auch mein größter Traum, dass ich irgendwann zu meiner Mutter ziehen darf.
Auch Mikas Leben ist seit früher Kindheit schwierig. Mit 8 Jahren schritt das Jugendamt ein.
Damals wurde ich aus der Familie rausgeholt, weil mein Vater ein Alkoholproblem hatte und eine Panikstörung und auch gewalttätig war. Dann hat das Jugendamt entschieden, dass ich nicht zu Hause bleiben kann, weil es sonst so, ja, auch eigentlich Kindeswohlgefährdung ist. Da bin ich eine Zeit lang zu Oma und Opa gezogen. Dann habe ich wieder zu Hause bei meiner Mutter gewohnt. Dann bin ich irgendwann in eine Wohngruppe gekommen. Die haben mich dann rausgeschmissen, weil die mit mir überfordert waren.
Seit fast 3 Jahren hat Mika jetzt hier ein festes Zuhause mit festen Bezugspersonen und klaren Regeln. In der Wohngruppe gibt es ein großes Ziel. Sie wollen niemanden rauswerfen. Doch der Alltag ist nicht immer einfach. Oft gibt es zwischen den Mädchen Konflikte, immer wieder auch körperliche Auseinandersetzungen.
Es ist nicht so ungewöhnlich hier in der Gruppe. Es gibt Mädchen, für die war es die Überlebensfähigkeit in ihrem alten Umfeld, Gewaltanwendung oder Mobbing. Das ist also für die eine Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen. Und wir haben hier auch keine Mädchen, die depressiv in der Ecke sitzen, sondern wir haben Mädels, die Power haben und stark sind.
und ganz normale Teenager, die oft auch einfach nur albern sind, sich kabbeln. Das Wichtigste, was sie hier in der Wohngruppe spüren sollen, Sicherheit, Geborgenheit, verlässliche Beziehungen. Trotzdem, ein Leben in einer Familie ersetzt das nicht.
Boah, gibt bessere und schlechtere Tage, muss ich ehrlich sagen. Ich komme auch nicht mit jedem klar. Aber ansonsten muss ich sagen, mit dem Freund, den ich hier habe, bin ich eigentlich auch ganz glücklich.
Für die Betreuer ist der Job anstrengend, nicht nur emotional. Rund um die Uhr müssen immer zwei Pädagogen da sein. Das Personal ist knapp. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Plätzen in Jugendhilfeeinrichtungen seit Jahren. Allein an den Träger hier kommen jede Woche 15 neue Anfragen von Jugendämtern aus ganz Deutschland.
Im Moment werden die Kinder durch Deutschland quer von oben nach unten geschickt, in Wohngruppen einfach nur des Platzes wegen und nicht des Konzeptes. So haben wir hier auch in der Wohngruppe zum Teil Betreute, die, ja, ich sag mal, auch aufgrund ihrer Biografie bestimmt 15 bis 25 Einrichtungen schon durchgemacht haben.
Die Pädagogen wünschen sich, dass viel mehr in Prävention investiert wird, dass also Familien intensiver in ihrem direkten Lebensumfeld geholfen wird, damit weniger Kinder aus ihren Familien gerissen werden müssen. Mika und Sophie dürfen hierbleiben, bis sie 18 sind. Danach könnten sie in eine eigene Wohnung ziehen und den Sprung in ein selbstbestimmtes Leben wagen.
So, und jetzt erstmal weitere Nachrichten des Tages mit dir, Thorsten.
In New York hat heute ein Strafprozess gegen Donald Trump begonnen. Dem republikanischen US-Präsidentschaftsbewerber wird vorgeworfen, im Jahr 2016 Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben. Trump soll damit versucht haben, die Zahlung von Schweigegeld an eine Pornodarstellerin zu vertuschen. Vor dem Gerichtstermin hatte Trump erneut seine Unschuld betont. Der Prozess sei politisch motiviert, sagte der 77-Jährige. Proteste von Befürwortern und Gegnern des Republikaners hatten den Gerichtstermin begleitet. Es handelt sich um den ersten Strafprozess gegen einen ehemaligen US-Präsidenten überhaupt. Bei einer internationalen Konferenz in Paris wurden heute finanzielle Hilfen in Höhe von 2 Milliarden Euro für das Bürgerkriegsland Sudan beschlossen. Bundesaußenministerin Baerbock hat angekündigt, dass sich Deutschland mit 244 Millionen Euro beteiligt. Mit dem Geld soll eine Hungersnot in dem nordostafrikanischen Land verhindert werden. 15.000 Menschen wurden seit Kriegsbeginn vor einem Jahr getötet. Millionen Sudanesinnen und Sudanesen sind auf der Flucht. Der Elektroautobauer Tesla will weltweit mehr als jede zehnte Stelle streichen. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf eine betriebsinterne Mail von Firmenchef Musk. Den Berichten zufolge begründet Musk die Kürzungen damit, dass in den vergangenen Jahren Doppelstrukturen entstanden seien. Laut Handelsblatt soll auch der Standort Grünheide in Brandenburg vom Stellenabbau betroffen sein. Dort könnten demnach 3.000 der bisher 12.500 Mitarbeiter entlassen werden. Trotz des iranischen Angriffs auf Israel haben sich die Anleger an den europäischen Börsen heute gelassen gezeigt. Zu den Hintergründen Markus Gürne aus der ARD-Finanzredaktion.
Der Nahe Osten ist eine Region mit reichlich Öl im Boden. Viele Länder dort leben gut vom schwarzen Gold, denn noch immer hängen viele Industriestaaten und andere Länder sehr davon ab. Entsprechend wichtig ist das Öl für die Wirtschaft. Die Region des Nahen Osten ist ein zentraler Bestandteil für das Weltwirtschaftsgefüge, ein zerbrechlicher dazu. Geopolitische Konflikte könnten Öl knapp werden lassen. Solche Sorgen haben den Ölpreis vergangene Woche steigen lassen. Für die Nordseesorte Brent ging es am Freitag rauf auf 92 Dollar das Fass, das sind etwa 159 Liter, der höchste Preis seit dem vergangenen Oktober. Doch heute, nach dem iranischen Angriff auf Israel, fiel der Preis zeitweise sogar unter 89 Dollar.
Heute vor 5 Jahren stand die Pariser Kathedrale Notre-Dame in Flammen. Seitdem wurde sie weitgehend wieder aufgebaut. Bis zu den Olympischen Spielen im Sommer soll die Kathedrale zumindest äußerlich wieder komplett sein. Beim Feuer 2019 war der Spitzturm in sich zusammengefallen und hatte einen Teil des Daches mit sich gerissen. Die Brandursache ist weiter unklar.
Es war ein Tag, der die amerikanische Demokratie in ihren Grundfesten erschüttert hat, weil der Angriff auch genau diesen Grundfesten galt, dem Kapitol, Sitz des Parlaments in den USA. Doch wenn es nach der Fiktion Hollywoods geht, war die Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 nur ein harmloser Vorgeschmack auf eine finstere Zukunft. Eine Zukunft, die zurückführen könnte in die Vergangenheit. Denn einen Civil War, den gab es schon einmal in den USA im 19. Jahrhundert. Wie so ein Bürgerkrieg im heutigen Amerika aussehen könnte, das zeigt jetzt ein neuer Kinofilm. Marion Schmickler.
Die ziehen weiter nach Washington, D.C.
Dann müssen wir da auch hin.
Amerika im Ausnahmezustand. Der autokratische Präsident weist sein Militär an, auf die eigenen Leute zu schießen. Und stürzt sein Land in Armut und Gesetzlosigkeit. Dieser Film ist ein Antikriegsfilm über Menschlichkeit und was passiert, wenn wir nicht mehr miteinander kommunizieren.
Wow. Soll ich mich jetzt schützen vor sie stellen?
Kirsten Dunst spielt die Kriegsreporterin Lee Smith, die mit Kollegen nach Washington will, um den Präsidenten zu interviewen, bevor Rebellen das Weiße Haus übernehmen.
Und Gerechtigkeit für alle.
Ein Thriller, der bewusst vage bleibt, aber bei dem sich im Wahljahr viele fragen, ist es das, was uns blühen könnte, wenn der Republikaner Trump wiedergewählt würde? Jedes Land, das denkt, es sei immun gegen so etwas, irrt. Es ist geschützt durch ein Regierungssystem. Aber wenn man mit dem System Schindluder treibt oder dem Rechtssystem, das es überwacht, dann gerät man in Gefahr. Action à la Hollywood und Wirklichkeit. Trump-Anhänger stürmen das Kapitol. Der 6. Januar 2021, ein Tag, der sich für viele eingebrannt hat als der, an dem das Undenkbare möglich wurde. Auch deshalb haben viele vor der Premiere des Films heftig darüber diskutiert. Civil War trifft einen Nerv bei den Kinobesuchern. Nach der Revolte vom 6. Januar finde ich es beängstigend zu sehen, dass, wenn wir so etwas zulassen, Bürgerkriege beginnen können.
That's how civil wars break out.
This movie is not just fiction.
Dieser Film ist nicht nur Fiktion. Die Rechten reden immer darüber, dass sie einen Bürgerkrieg wollen. Wenn sie die Wahl nicht gewinnen, dann wollen sie ernsthaft auf die Straße gehen. Deshalb sind sie gegen Waffengesetze. Ein Land, nicht nur im Film, tief gespalten. Experten sorgen sich um die politische Kultur, gut 6 Monate vor der Wahl. Die Rhetorik von Politikern in den Vereinigten Staaten ist viel zu aggressiv geworden. Und das ist riskant. Aber während einige Politiker politische Gewalt für akzeptabel halten, glaubt eine große Mehrheit der Bevölkerung nicht daran.
By and large, we don't have the American population believing that at the same time.
Wir sind Amerikaner, okay?
Okay. Und was für Amerikaner?
Die Frage nach Identität, damit hat der Film gleich zum Start schon die Kinocharts in den USA erobert.
Civil War könnte in den USA also zu einem echten Kassenschlager werden. Bei uns in Deutschland läuft der Film von Donnerstag an. So, aber so weit sind wir noch nicht. Ne? Nach dem frühsommerlichen Wochenende, Claudia, ist diese Woche mit allerfeinstem Aprilwetter gestartet. Geht's auch so weiter?
Genau so geht's weiter. Die ganzen nächsten Tage mit Sturm, mit Regen, mit Graupelschauern, mit Schnee in den höheren Lagen. Also April wie aus dem Bilderbuch. Und das gab's auch heute schon. Da ist nämlich eine Front abgezogen und dann kam direkt aus Nordwesten die nächste hinterher. Hier sieht man diese Kaltfront. Die liegt jetzt gerade vom Norden Baden-Württembergs in so einem Bögelchen rauf bis nach Schleswig-Holstein. Und die brachte örtlich eben auch Sturmböen. Zum Teil sogar orkanartige Böen in der vergangenen Stunde, zum Beispiel in Leipzig. Heute Nachmittag in St. Augustin auch eine orkanartige Böe. Auch in der Nacht wird es noch sehr heftigen Wind geben können. Das bedeutet Sturmböen und vereinzelt schwere Sturmböen, mehr oder weniger von Berlin-Brandenburg runter bis ins Allgäu. So Richtung Berge, wenn es dann die Mittelgebirge hochgeht, da können es sogar orkanartige Böen werden. Und morgen Vormittag wird es dann vor allem im Süden noch heftige Windböen geben können. Das ist aber dann nicht mehr ganz so heftig wie heute oder in der Nacht. 60 bis 80 Kilometer pro Stunde, also stürmische Böen und auch Sturmböen sind da zum Teil noch dabei. Und dieses Frontensystem kommt in der Nacht eben weiter nach Südosten voran, bringt dann eben kräftigen Regen, dahinter eine kurze Wetterberuhigung, von Nordwesten folgen Schauer, einzelne Gewitter, zum Teil mit Graupel, In den höheren Lagen, so ab 300 bis 500 Metern, kann auch Schnee in der Nacht dabei sein. Morgen im Laufe des Tages breitet sich dann das Wolkenband mit Gewittern, Schauer, Graupel und so weiter nach Süden aus. Im äußersten Südosten Bayerns und auch Richtung Nordseeküste und Schleswig-Holstein wird es dagegen längere Zeit trocken sein mit etwas Sonne. Schneefallgrenze dann morgen Vormittag noch bei 400 bis 600 Metern. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf 7 bis 1 Grad. Morgen Nachmittag haben wir es mit Höchsttemperaturen von maximal noch 7 bis 13 Grad zu tun. Das waren die Tiefstwerte in der vergangenen Woche. Und auch die kommenden Tage bleiben recht wechselhaft. Meist 5 bis 11 Grad am Mittwoch, vor allem am Alpenrand Mittwoch und Donnerstag häufiger Regen. Da haben wir so einen Staueffekt. Sonst immer mal wieder Schauer. Die ziehen am Donnerstag weiter nach Süden und Südosten. Und dann wird es von Norden her doch längere Zeit mal trocken.
Danke, Claudia. Wir haben jetzt hier keinen Staueffekt. Das waren nämlich die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten übernimmt jetzt Sandra Maischberger.
Und die nächste Tagesschau hält sie um 23.35 Uhr auf dem Laufenden und natürlich jederzeit in der Tagesschau-App oder auf tagesschau.de.
Wir übernehmen dann natürlich morgen Abend wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.